Das soweit nur zur Vorrede. Okay, wir steigen hier richtig ein. Ihr Lieben, wenn wir jetzt hier eine Aktion machen würden, hier in der Siedlung, stellt euch mal vor, wir würden bei den Leuten klingeln und die Leute fragen, die würden ehrlich antworten, die würden nicht so eine Standard 0815 Antwort abgeben, damit wir zufrieden werden, sondern wir würden sie fragen, was ist ihr größtes Problem? Stellt euch das mal vor, wir gehen jetzt hier durch die Siedlung, klingeln, fragen, hey, wir sind wirklich interessiert, was ist ihr größtes Problem? Was würden wir verantworten? Wenn Menschen ganz ehrlich wären, dann würden manche sicherlich sagen, wenn sie wirklich keine Maske tragen würden, Einsamkeit ist mein größtes Problem. Mir fehlen Menschen, mir fehlt ein Freund oder eine Freundin oder ein Partner oder eine Partnerin. Glaubt ihr nicht, dass das für manche Menschen das größte Problem wäre? Bei ganz jemand anders, wo wir klingeln würden, würde die Person sagen, mein größtes Problem ist meine Arbeitslosigkeit. Ich hätte gerne wieder eine Arbeit, eine sichere Arbeit. Und wir hätten Verständnis für die Person. Und ganz jemand anders würde sagen, ich habe einen echten Mangel an Gesundheit. Ich brauche eine neue Vitalität. Das wäre es doch in meinem Leben, wenn dieses Gesundheitsproblem endlich gelöst wäre. Und auch dafür hätten wir, die wir schon ein bisschen länger dabei sind, hätten wir echt Verständnis, dass Gesundheit ein echtes Problem sein kann, im Leben eines Menschen. Und bei jemand, wo wir dann klingeln, die Person ist, macht auf, ist total verschüchtert und merkt schon, was hat sie? Und sie wird dann aber irgendwann rausrücken mit der Antwort, hey, was ist hier, was ist das Problem? Und sie wird sagen, ich bräuchte eigentlich ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein. Ich weiß gar nicht, wer ich bin, ich weiß gar nicht, welche Identität ich habe. Ich bräuchte eine gute Portion Selbstbewusstsein. Ich leide sehr darunter, dass ich das nicht habe. Und bei jemand anders würden wir klingeln und die Person wird sagen, ja klar, mein größtes Problem ist gerade, dass ich kein Auto habe. Ich bräuchte ein Auto. Ding. Ja. Bei der letzten Tür, wo wir klingeln würden, da würde die Person glattweg sagen, mein größtes Problem ist, dass ich etwas nicht habe. Geld. Ich habe kein Geld. Und wir glauben gar nicht, wie viele Menschen in unserem Land diese Probleme haben. Und wenn wir jetzt diese Fragerunde hier rein verlegen würden, wir machen das jetzt nicht, Halleluja. Wie viele der Antworten waren schon dabei, die sozusagen imaginär wir bei der Fragerunde in der Siedlung hier gestellt haben, warst du mit deinem Problem da auch schon dabei? Und das können alles schwerwiegende Nöte im Leben von Menschen sein, vielleicht in deinem eigenen Leben auch. Und das ist natürlich individuell. Wir sagen ja nicht, wir behaupten ja nicht, dass das das einzige Problem ist, was Menschen haben können. Aber für sie subjektiv ist das gerade empfunden ihr größtes Problem. Wir haben Verständnis dafür. Wir wissen, dass ein Problem so groß werden kann und so bedrücken kann, dass man gar nichts anderes mehr wahrnimmt. Stimmt's nicht? Aber stell euch mal vor, wir würden jetzt eine ganz andere Aktion machen. Wir würden jetzt eine Gebetsversammlung machen und diese Frage an Gott richten. Herr, was ist eigentlich das größte Problem der Menschheit? Was ist das größte Problem eines jeden Menschen? Ob er das schon weiß oder nicht weiß. Ob er es erkannt hat oder nicht erkannt hat. Was würde Gott antworten? Was würde die Bibel antworten? Denn ihr wisst, dieser Unterschied von subjektiven Empfinden, natürlich ist das für die Personen, die wir da gefragt haben, ist das subjektiv von ihrem Empfinden und Erleben subjektiv empfunden wahr. Wir verstehen das heute. Aber wenn Gott sagt, es gibt noch ein viel größeres Problem, das so umfassend ist, und es kommt in der Bibel immer wieder zum Tragen. Und das ist ganz heftig, diese Antwort, die Gott dann gibt. Das größte Problem eines Menschen sind nicht seine Umstände, sind nicht irgendwelche Dinge, die im Leben da sind oder nicht da sind, sondern das größte Problem eines Menschen ist die Trennung von mir, sagt Gott. Ist, dass die Menschen, dass alle Menschen von mir getrennt sind. Ist die Problematik der Schuld der ganzen Menschheit, ist die Problematik der Sünde. Und die Bibel beschreibt, gerade auch im Römerbrief, die Sünde als nicht etwas, wo man Witze drüber macht, sondern als eine Macht. Die Macht ergreift über jeden Menschen und die man nicht kontrollieren kann. Und ihr wisst, wie das dann so ist. Wenn vielleicht damals die katholische Kirche des Mittelalters die Leute geknechtet hat und dann reagieren Leute mit Spott. Das ist völlig klar, um etwas zu relativieren. Das kennen wir heute auch von Comedians. Wenn irgendetwas eine objektive Wahrheit ist, man muss sie angreifen, man muss sie irgendwie diskreditieren. Und dann macht man Witze über Sünde. Ja, ich habe gestern wieder mal gesündigt und ein Stück Torte zu viel gegessen. Ihr kennt diese Sprüche ja alle, oder? Beim Karneval, wir sind ja alle kleine Sünderlein, wir kommen trotzdem mal in den Himmel rein. Ihr kennt diese Sprüche. Man relativiert diese Sachen. Aber die Bibel ist ganz eindeutig in ganz vielen Statements und Aussagen, dass sie sagt, dass der Mensch die Herrlichkeit Gottes verloren hat und dass der Lohn für die Sünde der Tod ist, und zwar der zweite Tod, die ewige Trennung von Gott. In wie vielen Kirchen und von vielen, vielen Kanzeln wird das heute noch gepredigt? Heute Morgen hier. Halleluja. Wird es gesagt. Ihr Lieben, und deshalb heißt diese Predigt die Lösung des größten Problems. Wir sind nicht problemorientiert, sondern wir sind lösungsorientiert. Amen. Die Lösung des größten Problems. Ich weiß, viele wären dankbar. Gerade bei den Umfragen, oder wenn du hier auch sitzt und du hast subjektiv dieses allzu schwer empfundene Problem in dir. Und wenn Gott dann eingreifen würde und Gott würde dir das geben oder einen Partner oder ihr versteht, wir wären sehr gesegnet. Das stimmt. Amen. Wir wären sehr gesegnet. Aber ich muss das relativieren, weil es wäre vielleicht ein Segen für ein paar Tage, Wochen oder Monate, vielleicht sogar Jahre, aber es wäre zeitlich limitiert. Jede Segnung auf dieser Erde ist zeitlich limitiert. Ihr versteht, wo ich hinaus will. Aber wenn Gott das Problem der Schuld und der ewigen Trennung von Erden, wenn er das löst, dann haben wir eine Segnung, die nehmen wir mit in die Ewigkeit. Seid ihr da? Versteht ihr? Es ist nicht nur etwas Momentanes, es ist etwas, was in Ewigkeit hält. Und deshalb mache ich da weiter, wo ich hier war, aufgehört habe. Als ich letztes Mal hier war, habe ich darüber gesprochen, du bist auserwählt. Vielleicht waren einige hier oder haben es auch im Chat miterlebt. Du bist auserwählt. Gott hat dich auserwählt. Im Epheserbrief, Kapitel 1. Und er hat dich auserwählt. Ich bin so dankbar für dieses Bild, was weiterging, dass der Vater, das Platz in den Armen des Vaters ist für alle Menschen. Und dann ging dieses Bild weiter. Und er versetzt diese Menschen in Christus. Und das ist absolut eine biblische Wahrheit. Denn ich mache gerade im Prinzip eine Predigtreihe. Das ist natürlich, ich kann nicht jede Woche hier sein. So könnten wir das sehr stark miteinander aufbauen. Aber vielleicht könnt ihr das ja nachhören aus dem Juni, wo ich hier war. Es geht darum, dass mit der Predigt von letztem Mal, du bist auserwählt in Christus, Epheser Kapitel 1, ersten Verse. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt auserwählt, seinen geliebten Sohn in Christus. Und jetzt macht er in Christus diese Lösung, das steht nämlich dann in Epheser 1, Vers 7. Das kann man in verschiedenen Übersetzungen lesen, wir nehmen mal die Elberfelder Übersetzung. Epheser 1, Vers 7, da steht dann, in ihm, in Christus Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wow. Wir sind nicht nur auserwählt, sagen die Verse vorher, seine Kinder zu sein vor Grundlegung der Welt, sondern wir sind auserwählt, dass wir von dieser Macht der Sünde durch Jesus und in Jesus erlöst sind. Hey, das sind Sachen, die sind so stark. Und in unseren Kreisen, wenn man länger dabei ist, dann sagen die Leute, und wenn man jünger dabei ist, die alten Leute, die nur noch, das ist alles Gnade. Wir kennen das ja. Die Entzeihung unter uns. Hey, aber Gott muss uns neu berühren, was Gnade wirklich ist. Was Gnade wirklich bedeutet, wir brauchen eine neue Erfahrung. Ich glaube, ich habe euch letztes Mal erzählt, wo ich auf einer Leiterkonferenz war. Und ich möchte das nochmal erwähnen, weil das so wichtig ist, weil ich weiß, man kann abstumpfen in unseren Kreisen. Ich war auf einer Leiterkonferenz und da hat ein Bibellehrer vor einigen Jahren über die Gnade von, er hat Aspekte eingebracht, die ich noch nie gehört habe, die ich in der Schrift noch nie gesehen hatte. Und ich war so geflasht. Und ich war so fix und fertig. Und dann haben sie tatsächlich auf der Leiterkonferenz einen Altarruf sogar gemacht. Ich bin nach vorne, habe ich hingekniet. Und ich habe geheult. Und ich war geschockt. Ich dachte, ich bin Jahrzehnte gläubig. Ich bin, was war ich da, knapp 20 Jahre im Dienst als Geistlicher tätig. Und ich werde hier gerade geschüttelt und denke, ich habe die Gnade nicht verstanden. Und dann kam der Heilige Geist so richtig trösten, das tat so gut. Ich sagte, doch, du hast die Gnade verstanden, aber die Gnade ist so viel tiefer. Sie ist so viel größer. Sie ist so viel weiter, als was du bisher verstanden hast und erkannt hast. Und dann musste ich noch mehr weinen, aber diesmal vor Freude. Ich fühlte mich so glücklich, dass die Gnade mir tiefer offenbart wurde, weil das kannst du einem Menschen nicht erklären. Da muss der Heilige Geist kommen und uns das übersetzen, was Gnade wirklich bedeutet. Deshalb nochmal dieser Vers, Epheser 1, Vers 7. In ihm, in Christus Jesus, haben wir die Erlösung, die Errettung, die Wiederherstellung, die Befreiung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Steht ihr, das ist nicht sowas. Das ist etwas Gigantisches, der Reichtum seiner Gnade. Und es gibt viele Bezeichnungen in der Schrift, die wir finden für dieses Wort, was in den Übersetzungen dann unterschiedlich genannt wird. Die Elberfelder sagt zum Beispiel hier bei Epheser 1, Vers 7, die Vergebung unserer Sünden. Das sagt Luther auch. Andere sagen da etwas anderes. Und manche sagen auch Übertretung. Ja, ich glaube, Elberfelder sagt, die alte, glaube ich, Übertretungen. Ja, das ist eine Grenze, die Gott klar gesetzt hat. Zum Beispiel im Paradies, ihr dürft an alles ran in meiner Schöpfung, nur an den einen Baum nicht. Da geht bitte nicht ran. Hier ziehe ich eine Grenze. Was macht der Mensch? Der Mensch übertritt die Grenze, die Gott gezogen hat. Wir sagen den Kindern, geh nicht an die Steckdose, geh nicht an die heiße Herdplatte, wir kennen das alle. Geh nicht an das offene Feuer. Was macht das Kind? Es macht genau das, was du sagst, dass es nicht machen soll. Das ist in uns drin. Das ist unfassbar. Aber Gott hat ja den Menschen doch gut geschaffen. Und wir wissen, wie sich auskennt in der Bibel. Da war noch der Verführer, der dann noch mitgepiekst hat und inspiriert hat, der jetzt widersetzt euch mal. Das ist ganz klar. Aber ein ganz wichtiges Wort, dass wir das erkennen. Gott setzt Grenzen, Gott setzt Gebote und Menschen übertreten seine Gebote. Die Bibel sagt, wir haben das alle gemacht. Das ist nicht eine. Jeder übertritt Gottes Gebot. Das ist nicht einer, der das nicht macht. Und Sünde wird in der Schrift gedeutet und erklärt, auch mit den Begrifflichkeiten von Rebellion oder Auflehnung gegen Gott. Und das merkst du schon bei Kindern. Weil immer gesagt, es kommt auf das Umfeld an, wie Kinder groß werden. Das wird dann nur von außen kommt das. Wenn schlechter Umgang ist, dann kommt das von außen. Hey, wer von euch hat Kinder erzogen? Längst bevor die Kinder irgendwelchen Umgang mit irgendwelchen Freundinnen und Freunden haben. Nein! Irgendwann kennen sie dieses Wort, stimmt's nicht? Und dann findet Auflehnung und Rebellion statt. Seid ihr da? Kennt ihr das? Da habt ihr es nicht alle bei den Kleinsten schon kennengelernt. Und niemand hat das da reingesehen. Es ist im menschlichen Herzen von Geburt an drin. Das ist einfach unfassbar. Diese Rebellion steckt in uns allen drin. Diese Auflehnung gegen Gott. Und dann spricht man, mein Wille geschehe. Wer sagt das? Der unerlöste Mensch. Jeder unerlöste Mensch sagt, mein Wille geschehe. Warum? Weil der unerlöste Mensch nicht will, dass jemand über ihm steht. Dass er Ansagen bekommt. Sondern wir würden gerne das tun, womit der Teufel diese Versuchung unterstützt. Wenn ihr davon esst, dann werdet ihr sein. Lieber, bist du dein eigener Chef. Niemand gibt dir Ansagen, du machst die Ansagen, du bist Gott, du bist dein Herr.
Und deshalb steckt das in uns allen drin. Und ein Mensch wird sich so lange mit Gott gut verstehen, solange Gott diese Auffassung teilt, dass sein Wille geschehen soll. Also der Wille des Menschen. Solange wird jeder Mensch sich mit Gott gut verstehen. Dass man irgendwann begreift, oh, Jesus hat ja gebetet. Und hat das ja im Garten Gethsemane nämlich. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und dann hat er es den Jüngern beigebracht. Wie sollen sie beten? Herr, nicht unser Wille, sondern dein Reich soll kommen. Dein Wille soll geschehen. Wow. Es ist in uns drin. Wir wollen uns unter keine Herrschaft beugen. Wir sind alles kleine oder große Anarchisten. Wir sind alles Rebellen. Das Dritte, was wir finden, wie die Bibel diese Begrifflichkeit Sünde deutet. Die Bibel deutet das auch ganz klar mit diesem Begriff Misstrauen. Da ist ein Misstrauen im menschlichen Herzen gegenüber dem Schöpfer. Dass er es eben nicht gut meinen könnte. Und der Gott der Bibel wird so toll beschrieben in seinem Wort. Und da kommst du nicht drauf, wenn du nicht die Offenbarung des Geistes und des Wortes hast, dass der Gott Jahwe der Bibel wirklich ein guter Gott ist, ein gerechter, ein heiliger, ein gnädiger Gott, ein vertrauenswürdiger Gott. So anders als viele Politiker. Gott sagt etwas und er steht zu seinem Wort. Er lügt nicht. Und gottferne Menschen sagen, Gott ist mir fremd. Irgendwie sind wir unheimlich. Ich verstehe ihn einfach nicht. Ich kann ihn irgendwie nicht einordnen. Irgendwie spüre ich, dass er gegen mich ist. Ich glaube sogar, er ist mir feindlich gesonnen. Gott verdient mein Vertrauen nicht. Ich bleibe lieber auf Distanz. Dem mag ich lieber nicht näher kommen. Wer weiß, was der sonst noch mit mir anstellt, wenn ich dem näher komme. Ich habe Angst vor ewig Misstrauen. Wenn Menschen ganz ehrlich sind, dann kommt das auf den Tisch, dann kommt das raus. Das Vierte, wie die Bibel Sünde deutet und interpretiert, noch benennt, Sünde wird in der Schrift auch immer wieder als Schuld bezeichnet. Das kommt aus dem Kaufmenschen als Schuld. Und übrigens in der guten Nachricht ist dieser Vers, Epheser 1, Vers 7, dass das dann auch so übersetzt, ne? Die Vergebung unserer Schuld haben wir in Christus Jesus. Und der Ausdruck Schuld, ja, das bedeutet, da ist etwas Wertvolles, was wir erworben haben und wir haben nicht bezahlt. Wir sind einer Verpflichtung nicht nachgekommen, wir sind in rote Zahlen geraten, dahinter versteckt die Schwachheit, dass wir etwas nicht schaffen, dass wir nicht hinterherkommen und wir genügen einem Anspruch nicht, einem Rechtsanspruch. Und das größte Problem des Menschen, das ist die Bibel so deutlich, ist tatsächlich die Sünde, ist die Macht der Schuld, die Macht der Verfehlung. Und kein Mensch hat das unter Kontrolle, kein Mensch hat das im Griff. Und Gott sendet Jesus, um dieses Problem anzugehen. Ist Gott nicht gut? Weil wir hätten es nicht lösen können. Keiner von uns hätte es lösen können. Das größte Problem von uns Menschen ist die Macht der Sünde. Warum ist das so? Weil Schuld, Verfehlung, Übertretung, so die egal, wie wir das jetzt nennen. Es ist in den Augen Gottes nicht so eine kleine Sache, so entschuldbar, da guckt er dann mal weg oder schließt die Augen davor, den er so mal eben schnell ausbügeln kann. Gott sagt eben nicht, jetzt müsst ihr genau auf die Feinheit achten, wie ich formuliere, Gott sagt eben nicht, ach, meine lieben Geschöpfe, eigentlich hätte ich das doch vorher wissen müssen, dass ihr schwach seid und fehlerhaft und dass ihr ganz arm dran seid. Ihr könnt meine Grenzen einfach nicht einhalten. Ihr könnt gar nicht gehorsam sein. Die Regeln und Gebote könnt ihr einfach nicht beachten, befolgen. Mit anderen Worten, ihr könnt das, was ich von euch erwarte, ihr könnt das gar nicht leisten, ihr könnt das gar nicht schaffen. Und jetzt will ich mal nicht so sein. Beachtet die Bemerkung, dass ich gesagt habe, Gott sagt das nicht. Jetzt will ich mal nicht so sein, ich drücke mal ein Auge zu und erkläre euch jetzt mit meinem göttlichen Beschluss, ich
fasse jetzt einen göttlichen Beschluss. Menschheit, alle Menschen jetzt auch hier in Göttingen, hier in diesem Raum, ihr seid jetzt völlig okay, so wie ihr seid. Ich akzeptiere euch, ich drücke beide Augen zu und jetzt akzeptiert euch endlich auch mal selbst. Ich habe die Ansprüche ja nur so hoch gesetzt, damit ihr euch ein bisschen bemüht. Ich muss doch ein wenig pädagogisch und psychologisch mit euch arbeiten. Leider hören wir solche Aussagen heute von manchen Kanzeln in christlichen Gemeinden. Stimmt's nicht? Akzeptiert euch doch so, wie ihr seid. Muss euch akzeptieren. Und Gott sagt, der sündige Mensch ist nicht akzeptabel. Der sündige, weil Gott heilig ist. Und wenn er mit dem sündigen Mensch paktiert, dann würde das Heilige mit dem Unheiligen paktieren. Das ist in sich völlig ausgeschlossen, weil Gott damit seine Reinheit und Heiligkeit aufgeben, korrumpieren würde. Gott als korrupter Politiker, könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. Gott ist nicht korrupt. Deshalb kann er nicht beide Augen zu und achten. Wir lassen das mal durchgehen. Die Bibel ist so klar in diesen Aussagen, so krass, dass sie tatsächlich sagt, ja, der Mensch hat was verdient. Wisst ihr, was die Bibel sagt, was der Mensch verdient hat? Kennt ihr die Schrift? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und zwar nicht nur der körperliche Tod, die ewige Trennung und der zweite Tod. Boah. Und im Alten Testament wird auch, die Seele, die sündigt, muss sterben. Das ist so krass formuliert. Wir haben unser Leben verwirkt. Nur ein Mensch ohne Sünde könnt ihr Gemeinschaft mit Gott haben. Jetzt kommt ihr wieder auf dieses Bild. Die Arme des Vaters sind offen und er versetzt uns in Christus. Denn dieser Vers heißt ja nicht, ja, Gott hat beide Augen zugedrückt. Es gibt jetzt eine Lösung, weil Gott die Augen zugedrückt hat, weil es nicht so schwerwiegend ist. Nein, die Sünde ist so schwerwiegend, dass sein Sohn, Jesus, der einzige gehorsame Sohn, den er hatte, für uns sterben muss. Die Sünde ist so schrecklich, dass Jesus qualvoll leiden und sterben muss. So ernst ist die Sünde. Manchmal argumentiert, ist doch alles nicht so schlimm. Wenn wir Jesus angucken, seinen Leidens- und Sterbensweg, dann merken wir, wie schlimm Sünde ist. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, als die Erlösung durch Christus, dann hätte Gott diesen Weg gewählt, denn er ist allweise und allwissend. Amen. Es gab keinen anderen Weg, uns zu erlösen, als nur in und durch Jesus Christus. Amen. Ihr habt es gedacht, ihr habt nur vergessen, es zu sagen. Ich hab's
Amen.
Wow. Gott ist also ganz und gar nicht einverstanden mit der Sünde und er kann den Sünder so nicht stehen lassen. Ja? Ihr kennt alle noch die Werbung von damals. Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst. Kennt ihr
das? Ja.
Genau, ich will so bleiben, wie ich bin. Und Gott sagt, ja, du darfst. Egal, wie stark du in Schuld bist, wie stark du gefallen bist, wie stark du vorher gefallen bist, du kannst so kommen, wie du bist. Das stimmt. Aber wie gut, dass Gott uns nicht so lässt. Amen. Er lässt uns nicht so. Er macht etwas mit uns. Und der Hammer ist ja, wir müssen das nicht machen. In anderen Religionen ist das Selbsterlösung. Da musst du Gott etwas beweisen. Da musst du dich selber eben, da musst du meditieren, da musst du opfern. Und alles Mögliche machen, um Erlösung zu bekommen. Und Gott sagt, es gibt keine andere Erlösung, als nur die in und durch Jesus. Ist das nicht toll? Wow, das ist Gnade, Leute. Die ewige Trennung von Gott, das nennt die Bibel auch Hölle. Die Bibel redet ganz klar davon, dass Gottes Zorn am Ende über all die Menschen, die das Opfer von Jesus nicht angenommen haben, weil da wurde der Zorn Gottes und die Gerechtigkeit Gottes ja erfüllt am Kreuz, in Jesus. Jesus hat es ja alles auf sich genommen. Aber wenn ein Mensch bewusst dieses Opfer ausschlägt, dann ist es wie bei der Titanic, das Schiff geht unter, der ist das Rettungsboot und du sagst, ich will in ein anderes Rettungsboot. Aber es ist nur das da, du verstehst. Du gehst in das oder du versinkst. Und wir müssen das verstehen, was Gott dann sagt, wenn du das abwählst, dann bist du wirklich gottlos. Von Gott los, und zwar nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Ewigkeit, bleibst du dann gottlos. Und das ist etwas Schlimmes. Es ist freiwillig gewählt, dort zu sein. Jetzt musst du dort sein. Erst wollte ein Mensch sündigen. Wir kennen diese Verkennung auch mit Süchten und so weiter. Erst will man das. Und dann kann man nicht mehr aufhören. Und dann muss man das. Und es nennt die Bibel der Macht der Sünde. Und kein Mensch kann dir widerstehen. Und kein Mensch kann aus eigener Kraft da eigentlich rauskommen. Und das Wunderbare ist die Lösung des größten Problems. Epheser 1, Vers 7. In ihm, in Christus, haben wir die Erlösung. In Christus haben wir die Lösung. Da ist die Lösung des größten Problems. Durch sein Blut. Es musste Blut fließen. Diese Problematik ist so groß und so ernst, dass Gott seinen Liebsten, so das Liebste, was er hat, opfert. Zur Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Weil da nicht so ein bisschen Reichtum ist. Ein bisschen Gnade sind. Der Reichtum der Gnade ist so umfassend. Ist unfassend. Jetzt haben wir vom unerlösten Menschen gesprochen. Jetzt kommt eine interessante Frage. Und gut, dass Sie sie stellen. Ja, was ist denn eigentlich das größte Problem des gläubigen Menschen? Spannende Frage. Spannende Frage. Das waren ja die Sünder. Die haben wir doch nichts zu tun, oder? Das war alles Vergangenheit. Was ist denn das größte Problem des gläubigen Menschen? Und jetzt müssen wir korrekt sein. Wir müssen biblisch korrekt sein und nicht unseren Gefühlen folgen. Das größte Problem des Gläubigen ist, wer hätte es gedacht? Die Sünde. Es ist nicht anders. Es ist immer noch das größte Problem des Menschen. Warum? Weil Gott, als er einen Menschen gerettet hatte und damit zurück in seine Gemeinschaft geholt hat und ihm dann gesagt hat, jetzt hast du mich kennengelernt, du hast die Reinigung kennengelernt, du hast meine Gnade erlebt, du hast meine Liebe erfahren und jetzt bist du ja mein Kind und jetzt gelten meine Maßstäbe in meinem Reich für dich natürlich nicht mehr. Hä? Du bist doch jetzt in Gnade. Es geht doch alles nicht mehr, oder? Wir sind doch nicht unter Gesetz, wir sind doch unter Gnade. Halleluja! Es geht doch alles nicht. Ich frage euch, wenn diese Skandale oft in den Medien kommen, ein gläubiger Star-Evangelist ist mit seiner Sekretärin durchgebracht, Ehebruch. Ist man dann geschockter, als wenn irgendwelche ungläubige Firmenbosse es tun? Ist man geschockter? Seid ehrlich. Wenn irgendwelche hochstehenden gläubigen Menschen Gelder veruntreut haben, ist man geschockt oder nicht? Ihr müsst ehrlich sein. Wenn gläubige Leiter Kinder sexuell missbrauchen, sind wir dann geschockter oder nicht? Als wenn ungläubig ist. Und jetzt soll es auf einmal heißen, wir stehen doch unter Gnade, das gilt doch alles nicht für uns. Ist doch kein Problem, wir sind doch unter Gnade. Hey, Sünde ist Sünde. Und Gottes Antwort auf Sünde und Schuld ist immer Trennung, Gericht und Tod. Die Sünde eines Gläubigen wiegt nicht weniger, sondern genau genommen wiegt sie vor Gott noch schlimmer als die eines Ungläubigen. Das empfindet die ganze Welt, wenn diese Dinge passieren. Wir müssen da ehrlich sein. Und wir müssen aufhören, bei uns dann über beide Augen zuzudrücken. Ich bin ja unter Gnade. Wenn wir diese Dinge tun, ist es schlimmer, als wenn Ungläubige sind. Das ist die Wahrheit. Das muss man deutlich einmal aussprechen. Natürlich, wenn Gott sein Werk an uns tut, wenn wir Gott kennengelernt haben, wenn wir wissen, wer unser himmlischer Vater ist, wenn wir wissen, wie seine Regeln sind, wenn wir Gottes Willen immer besser kennenlernen, wenn wir dem Heiligen Geist folgen, dann wird unser Gewissen feiner. Unsere Selbstwahrnehmung wird deutlicher. Unsere aufrichtige Trauer über geschehene Sünden wird echter. Das ist so. Sie wird tiefer. Und wenn wir vorher, bevor wir nur oberflächlich in Gnade gelebt haben, dachten, eigentlich sind wir ganz tolle Kerle, Gott kann froh sein, dass er uns hat. Wow. Ich sage nicht Halleluja zu Gott, sondern ich glaube doch schon Halleluja. Und meinen selber. Das ist bedenklich, das ist gefährlich. Und irgendwann begreifen wir dann, hey, ich merke irgendwie an dem Satz von Paulus, ich merke, dass in mir nichts Gutes wohnt. Irgendwie ist da was dran. Ich weiß noch, was mein Opa uns Enkelkind immer gesagt hat. Und der Hammer ist, je älter ich werde, je mehr Sätze fallen mir von meinem Opa ein. Er war gläubig. Und er sagte immer, jeder Mensch ist zu allem fähig. Er hat nur die Gelegenheit dazu halten. Jeder Mensch ist zu allem fähig. Ich dachte, was erzählt der Opa von Quatsch? Bis ich dann den Herrn kennenlernte, persönlich mich selber kennenlernte, die Menschen kennenlernte, sagte, Mensch, Opa, da ist was dran an dem Satz, den du uns Enkelkindern immer erzählst. Jeder Mensch ist zu allem fähig, wenn er die Gelegenheit hat. Ihr Lieben, wenn wir wirklich Jesus lieb haben, den Vater lieb haben, dann beurteilen wir die Sicht immer mehr, wie Gott diese Dinge auch sieht. Und wir fallen, wir sündigen. Und dass er das nicht akzeptieren kann. Aber wie gut ist das, wenn ich problemorientiert sind. Halleluja. Wir sind lösungsorientiert. Die Lösung des größten Problems, und es ist an der Zeit, jetzt unseren ganzen Fokus auf Jesus zu richten. Amen. Auf Jesus. Wozu kam Jesus auf diese Welt? Und der Evangelist Markus, im Kapitel 10, Vers 45, er bringt es wirklich auf den Punkt. Markus 10, Vers 45. Jesus spricht im Markus-Evangelium öfter von sich als der Menschensohn. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Eigentlich für alle. Das sagt uns der erste Timotheusbrief ja ganz klar. Gott will, dass wie viele Menschen geholfen wird? Allen Menschen geholfen wird, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Jesus in seiner Allwissenheit wusste natürlich, nicht alle Menschen gehen auf dieses Rettungsangebot ein. Aber wie gut und ermutigend ist dieser Satz. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um sein Leben als ein Lösegeld für viele zu geben. Hey, wir gehören zu den vielen. Halleluja. Du gehörst dazu. Das ist ein Grund. Jetzt mal einige Freunde zu lächeln. Genau, darum geht's. Dass das etwas mit dir macht. Dass es etwas mit dir macht, Geist, Seele und Körper, dass es auf deinem Antlitz zu sehen ist. Mit anderen Worten sagt Jesus, hey, ich bin gekommen, um mein Leben in den Dienst der Menschheit zu stellen, damit ich durch mein stellvertretendes Opfer die Menschen von der Sünde und von der Strafe der Sünde erlösen kann. Du sagst jetzt, boah, ich verstehe irgendwie das Prinzip des Stellvertreters. Aber wie soll denn das funktionieren? Und das ist wirklich eine gute Frage. Wie kann ein anderer Mensch, der in einem anderen Zeitalter gelebt hat, auf einem anderen Kontinent, in einem ganz anderen Land, stellvertretend für meine Schuld sterben und mein Problem damit lösen? Ich verstehe das nicht. Du, ich verstehe es auch nicht. Wir müssen uns mal mit diesem Prinzip Stellvertretung befassen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Themengebiet. Fußball. Ein Fußballverein, wenn er viel Geld hat und gut aufgestellt hat, dann hat er nicht nur die 11 Spieler, die gut sind auf dem Platz, sondern auf jeder Position, sagen wir für den Mittelstürmer, für den linken Mittelfeldspieler oder für den Innenverteidiger, er hat für alle weiteren Positionen richtig gute Leute auch auf der Bank sitzen. Stimmt's? Wenn ein Verein die das Geld dafür hat, die Möglichkeiten hat. Es ist leider so, ich bin jetzt kein Bayern-Fan, aber die Bayern haben eine Reservemannschaft. Die würden manche gerne als erste Mannschaft auf dem Platz haben. Versteht? Weil die Leute, die hier auf der Bank sitzen. Deshalb ist es so schwierig, gegen die zu gewinnen. Weil selbst wenn die Besten mal ausfallen, dann kommen Leute auf den Platz, die sind ja kaum schlechter. Versteht ihr? Das Prinzip des Stellvertreters. Da kommen so gute Leute, die sonst da auch spielen, die auf der das Reservemannschaft kommen da. Und das verstehen wir ganz einfach. Ja, das ist klar, das verstehe ich. Diese Stellvertretung verstehe ich. Oder da ist eine Lehrerin, die wird schwanger. Jetzt muss irgendein Kollegen oder eine Kollegin für sie einspringen und diese Lehrerin, ja, vertreten. Stellvertretung. Dieses Prinzip verstehen wir völlig klar. Aber wie kann denn das sein? Wie kann denn das sein, dass Jesus mich persönlich vor Gott vertritt? Ich verstehe das nicht. Die Grundlagen sind, Jesus selbst war zu keinem Zeitpunkt seines irdischen Lebens ein Übertreter der Ordnung Gottes. Das habt ihr nachgelesen in den Schriften, stimmt? Er hat niemals eine Ordnung Gottes übertreten. Never. Es war niemals eine Aufsässigkeit oder eine Rebellion im Herzen zu seinem himmlischen Vater. Ihr müsst mal aufgrund dieses Themas nur mal das Johannesevangelium lesen, die Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn. Lest mal das Johannesevangelium. Das ist eine Offenbarung, ihr Lieben, wie die Beziehung vom Evangelisten Johannes, er war ja sowieso einer der engsten menschlich tiefsten Freunde, er hat ja dann später auch die Offenbarung zum Schluss gekriegt. Er hat Jesus am tiefsten verstanden, er hat die tiefste Offenbarung von Jesus. Und er stellt ganz klar dar, wie gut diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn war. Ich und der Vater sind eins. Ich spreche keine Worte aus mir selbst, nur was ich den Vater sprechen höre, da spreche ich. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Ich und der Vater sind eins. Er hegte niemals gegen seinen Vater im Himmel Misstrauen oder Angst. Die Jünger dachten, sie gehen unter. Er konnte voller Vertrauen im Boot, wo die anderen dachten, das Ding sinkt. Er konnte schlafen, weil er hatte hundertprozentiges Vertrauen. Er wusste, mein Vater will, dass ich über den See dahin komme. Und er sagt, werde ich dahin kommen. Amen. Und das ist etwas Wichtiges auch für uns. Wenn dein Vater dir gesagt hat, du wirst dahin kommen, und zwar ins Himmelreich, du wirst am Ziel ankommen, dann wirst du am Ziel ankommen. Der in dir das gute Werk angefangen hat, der wird es wollen, du wirst am Ziel ankommen. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir in Jesus sind. Und Jesus ist wo? Im Himmel. Und du hast Zugang durch Jesus in den Himmel. Das ist ganz wichtig. Jetzt schon, du hast Zugang zu himmlischen Bereichen. Jetzt, als Gläubiger und Gläubige, jetzt. Durch die Erlösung, die in Christus ist. Jesus, er wurde angeklagt und seine Feinde haben nach Fehlern in seinem Leben gesucht. Ihr könnt die Evangelien daraufhin untersuchen. Und sie haben keine Fehler gefunden. Sie mussten dann fadenscheinige Anklagen gegen ihn fertig bringen. Du musst dir mal vorstellen. Heute irgendwie sind wieder Wahlen. Demnächst in den USA und bei uns ja auch sind wieder Wahlen. Nächstes Jahr ist das mal. Und was man ja gerne macht in gewissen Kreisen ist, die politischen Gegner zu diskreditieren. Stimmt's? Irgendwie den anderen schlecht aussehen lassen, damit man selber im besseren Licht dasteht. Das haben die bei Jesus versucht und die haben nichts gefunden. Das heißt, versteht ihr, die haben die besten Detektive drauf angesetzt und bei Jesus gab es nichts zu finden. Wow, die Gänsehaut. Bei mir würde man was finden, bei dir auch, oder? Sei doch ehrlich. Bei uns allen würde man was finden. Aber bei Jesus gab es nichts zu finden. Er ist das einzige menschliche Wesen, das auf seinem moralisch-ethischen Lebenskonto ein so großes Plus hatte, dass er in Stellvertretung gehen konnte für alle, die im Minus sind. Halleluja. Versteht ihr das? Das Symbol des Kreuzes. Hey, wir bringen den Minusbalken mit. Wir bringen alle, wir haben das größte Problem, ist unser Minus, unsere Schuld. Und jetzt sendet Gott Jesus vom Himmel und durchkreuzt unseren Minusbalken. Und Minus wird damit zum Plus. Ist das nicht großartig? Das ist so großartig. Das ist höhere Mathematik. Und Jesus, er wurde nicht vom Vater gezwungen, er hat sich selber zur Verfügung gestellt. Ihr müsst euch das vorstellen. Vater, ich bin bereit für diese in Sünde gefallene Menschheit als Stellvertreter zu fungieren. Für all ihre Sünden, für diese ganze Bestrafung. Ich erkläre mich hiermit bereit, an ihrer Stelle mich behandeln und richten zu lassen, als der Sünder schlechthin, der alles auf sich nimmt. Im Alten Testament haben wir dann diesen Ziegenbock, diesen, ich habe gerade einen Blackout, diesen Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird. Das ist heftig. Der außerhalb des Lagers, das heißt symbolisch an der gottlos, von Gott fern, nicht im Lager. Er geht in die Gottlosigkeit, damit du und ich nicht in die Gottlosigkeit müssen. Das ist der Knaller. Jesus ist freiwillig dazu bereit, diese schrecklichen Konsequenzen an seinem Körper, an seiner Seele, an seinem Geist zu durchleiden. Er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Moment, wo die Sünde, wo alles auf ihn gelegt wurde. Umgekehrt wie Laser. Laser ist Lichtbündelung. Und hier wurde die Finsternis gebündelt. Am Tag, wo Jesus am Kreuz starb, wurde die Finsternis gebündelt auf Jesus gesetzt. Ich glaube, es ist der letzte Vers im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wo die Bibel das so drastisch formuliert. Dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, das ist Jesus, ja, dass er für uns zur Sünde gemacht worden ist, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der Sündenlose wurde zur personifizierten Sünde. Jesus hat sich mit dir und mir als Sünder identifiziert. Ich habe mal einen Bericht gehört von einem Mitarbeiter von John Wimber. Ich glaube, es war John White, ein christlicher Psychologe, wie ich hatte. Ich finde, das ist so durchgehend, weil das zeigt, was Jesus eigentlich gemacht hat. Damals war so eine Welle von AIDS-Erkrankungen und er musste, als niedergelassener Arzt, musste er sich dann auch einen AIDS-Test unterziehen. Und dann wurde er in einen anderen Flur geschickt und da waren dann die ganzen AIDS-Kranken. Und er wartete in der Schlange. Und dann ging sein Kopfkino los. Ich bin in ganz Amerika bekannt. Wenn mich jetzt hier bei den AIDS-Infizierten einer sieht, aus meiner Gemeinde, ein Reporter, versteht das? Und es war so heftig, was er dadurch lebt. Noch einmal sprach der Heilige Geist zu ihm. Du schämst dich. Mit AIDS-Infizierten, du hast keine AIDS. Du hast das nicht. Aber du schämst dich, mit ihm identifiziert zu werden und nur in einer Reihe mit ihm zu stehen. Ich habe mich nicht nur taufen lassen für die Sünder, er stand ja auch für die Taufe für Sünder, hätte Jesus auch nicht machen müssen, da stand er auch in der Schlange. Jesus ging noch einen Schritt weiter, er stand nicht nur in der Schlange, er ging ans Kreuz. Jesus hat sich mit deiner und meiner Sünde so identifiziert. Das ist so krass, so dass du jetzt das andere machen darfst. Dieser Effekt, den die Hollywood-Produzenten bei guten Spielfilmen und Serien immer haben, dass irgendjemand aus der Familie sich mit irgendwelchen Hauptfiguren identifiziert. Das wird kalkuliert, das wird gemacht. Die Oma und der bei guten Familien sind. Versteht ihr? Da soll man sich mit irgendwelchen Figuren identifizieren. Und Jesus sagte jetzt, ich habe mich mit dir identifiziert. Und ich erlaube dir jetzt, dass du dich mit mir und meinem Erlösungswerk identifizierst. Das heißt, ich habe das von dir komplett genommen. Ich durchkreuze es und jetzt ist mein ganzer Segen für mich da. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3. Wir sind in Christus gesegnet mit allen geistlichen Segnungen, die in der Himmelswelt sind. Der Vater in dem Gleichnis mit dem verlorenen Sohn sagt, wo der Ältere dann meckert. Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Alles, was mein ist, ist dein. Das ist der Reichtum von Gnade. Du darfst dich mit ihm identifizieren. Das ist das Prinzip der Stellvertretung. Und Jesus starb für die Gläubigen. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz. Er starb auch für die Ungläubigen. Er starb für alle Menschen. Jesus starb für die Verzweifelten, die spüren, ich brauche einen Retter. Und Jesus starb für die Stolzen und Arroganten, die tatsächlich davon überzeugt sind, dass sie keinerlei Hilfe benötigen. Auch dafür ist Jesus gestorben. Was für ein einzigartiger Retter. Niemand ist wie Jesus. Ich möchte schließen mit einer Begebenheit, die ich vor ein paar Jahren gelesen hatte, als ich diese Predigt ausgearbeitet hatte. Ja, damit muss diese Predigt aufhören. Das hat mich so fasziniert, und zwar fand in der Zeit, wo C.S. Lewis, ist ja bekannt, dieser christliche Philosoph, Freund von Tolkien, fand ein internationaler Kongress Ende der 50er Jahre statt von Religionswissenschaftlern in Großbritannien. Und da wurde hitzig diskutiert, was denn den christlichen Glauben so besonders und einzigartig machen würde und was denn der wesentliche Unterschied zu all den anderen Religionen ausmachen würde. Und dann begannen diese ganzen Religionsethiker und Wissenschaftler kritisch alles zu prüfen und abzuwägen. Ich Ja, war es denn vielleicht die Lehre von der Menschwerdung Christi, dass Jesus Fleisch und Blut angenommen hat? Dann wurde da heftig diskutiert. Und dann brachten einige ein, ja, aber es gibt doch auch Religionen und auch mystische Sachen bei Zeus und so weiter, mit Herkules und das auch von anderen Göttern, die dann auf die Erde geschickt wurden, in fleischlicher Gestalt. Und da waren sich einig, ja gut, die Fleischwerdung Jesu, war vielleicht doch nicht so einzigartig. Ähnliches wird doch ein bisschen von anderen Religionen überliefert. Und schließlich begann sie dann über die Kreuzigung und Auferstehung Jesu auf das Heftigste zu debattieren. Und die gerieten da richtig aneinander. Und es war auf dem Höhepunkt der Debatte, dass C.S. Lewis hatte an dem Vormittag Dinge privat ganz wichtige zu regeln und kam zu spät mitten in diese Debatte rein und kam zum Platz und fragte seine Kollegen da neben ihm, warum wird denn hier so heftig debattiert? Was ist denn hier los? Worum geht es hier jetzt da gerade? Und die Kollegen gab ihm zur Antwort, ja, bei dieser so heftigen Debatte ging es um die Frage, was denn das Christentum so sehr von all den anderen Weltreligionen unterscheidet. Und er guckt und hat hier eine Erleuchtung und bittet, ob er mal ans Rednerpult dürfe und wurde ihm dann, als die anderen so ein bisschen dann runtergekocht waren, wurde ihm das erlaubt und er bekam das Wort erteilt. Und ohne langes zu hören, brachte sich Professor C.S. Lewis mit folgendem Statement in diese Debatte ein. Er sagte, was denn das Christentum so sehr von den anderen Weltreligionen unterscheidet? Ich finde, das ist leicht zu beantworten. Es ist die Gnade. Es ist die Gnade! Und alle guckten und mussten ihm recht geben. Sie überlegten dann, es gibt keine Gnade im Buddhismus. Es gibt keine Gnade im Hinduismus. Es gibt keine Gnade im Islam. Ja, es gibt keine Gnade im Judentum. Es ist nicht bekannt in den großen Weltregionen. Einen ähnlichen Gedanken oder eine Lehre, dass ein Gott sich aus Liebe über seine Geschöpfe erbarmt und ihre Sünden auf die eigenen Schultern nimmt und den Schuldigen freie Begnadigung anbietet, das ist einzigartig. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist einzigartig. Sie ist einzigartig. Es gibt nichts anderes auf diesem ganzen Planeten. Der amerikanische Theologe Gordon MacDonald. Die Bücher von ihm, hat auch den Aufatmen geschrieben. Ich habe ihn ein paar Mal bei Willow-Kongressen auch live erlebt. Der hat gesagt, die Welt kann fast alles ebenso gut wie die Kirche oder die Gemeinde. Oder sogar noch besser. Man muss nicht Christ sein, um Krankenhäuser zu bauen, um Hungernde zu speisen oder Schwachen und Bedürftigen zu helfen. Es gibt nur eins, was die Welt nicht kann. Die Welt kann keine Gnade. Wow, das ist es, Leute. Ihr Lieben, darum geht es in diesen Predigten. Du bist auserwählt in Christus. Die Lösung des größten Problems ist vollbracht. In ihm bist du auserwählt, für die Ewigkeit sein Sohn und seine Tochter zu sein. In ihm hast du die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung deiner Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Römer 3, 24. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Gnade. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Wir lieben diesen beiden Predigten, dass wir auserwählt sind in Christus, sodass Gott das größte Problem, der wirklich gelöst hat für uns, ist die Grundlage für diese Predigtreihe, in der es immer wieder um in Christus geht. Deshalb danke für dieses Bild, für diese Bilder, die dann ergänzt wurde. Der Vater, der da ist mit den offenen Armen, Platz für alle hat. Und er versetzt uns in Christus, damit wir in ihm erlöst, auserwählt, Gottes Kinder zu sein. Das ist großartig, das ist biblische Lehre. Ist das nicht großartig, wie der Heilige Geist heute Morgen hier durch Bilder und Eindrücke und die Predigt das zusammengebracht hat? Das Gott sagt, lasst uns mal zusammen aufstehen und für die Gnade danken. Halleluja. Wow. Halleluja. Vater, wir sind ergriffen von dem, was du dir ausgedacht hast. Was der Himmel sich ausgedacht hat an Erlösungsplänen und an Ratschlüssen, die gefasst worden sind, um die Menschheit zu erlösen. Danke, Herr, du hast das zusammengebracht, den heiligen Gott und den liebenden Gott, den zornigen und gerechten Gott und den barmherzigen und den gnädigen Gott. Was für uns Menschen unlösbar erschien, hast du fertig gekriegt. Wir danken dir für den Ausweg. Danke, Jesus, dass du das selber gesagt hast. Ich bin der Ausweg und das Leben. Niemand kann zum Vater kommen, als nur durch mich. Danke, Herr. Wir danken dir für die Erlösung, die Gnade in dir ist. Wir preisen, wir erheben dich. Aber noch ein Lied, lass uns gleich das anschauen. Thank you.